Wir sind mit unserer kleinen Serie zur Spiritualität in der Gegenwart angekommen. Spiritualität heute ist ein Modewort, ein Trend. Es gibt ganze Messen für Spiritualität. Wie ist es für euch? Ist es schlüssig, dass Spiritualität heute in unserer Zeit so im Trend liegt? Ich frage mich das manchmal.
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also es gibt so viele Einflüsse von außen. Wir sind mit so vielen Dingen abgelenkt und viele Menschen fragen sich doch, was ist eigentlich der Kern? Was ist der Sinn? Wozu sind wir hier auf der Welt? Also ich glaube, das ist das, was zur Spiritualität führt.
Dankeschön. Ja, ich freue mich aufs Gespräch dazu.
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Ja, wir steigen ein mit unserer Zeit, mit unserer bewegten Gegenwart in unserer kleinen Serie zur Spiritualität. Wir sind einen langen Weg gegangen von der Antike, den Wüstenvätern, der Klosterbewegung über das Mittelalter, Franz von Assisi und andere, die frühe Neuzeit, Teresa von Avila, darüber haben wir geredet. Ja, Spiritualität als Freundschaft mit Gott, ein Beziehungsgeschehen, die Erfahrungsebene, die hineinkommt und sind jetzt bei uns selbst angekommen. Unsere Zeit, unsere Gegenwart. Und meine Frage, die ich mir stelle, ist, wie geht das denn eigentlich heute, ein spiritueller Mensch sein? Was heißt das überhaupt? Wahrscheinlich ist das was ganz anderes, als es in anderen Zeiten das gewesen ist, in der die Bezugsfelder für das Spirituellsein einfach da waren, klar waren und andere waren, in denen man sozusagen als spiritueller Mensch auf einen Text zurückgreifen konnte, zitieren konnte, sich getragen fühlen konnte, sich verstanden wissen konnte in den Akzenten, die man selbst gesetzt hat, mit seiner subjektiven, persönlichen Spiritualität. Es ist heute ja doch anders in einer säkularisierten, stark säkularen Gesellschaft und Umgebung und in einer pluralisierten Welt, in der es so viele Spiritualitäten gibt, wie es Menschen gibt wahrscheinlich, ein bisschen krass ausgedrückt, in einer Zeit, in der so etwas wie ich konsumiere ein wichtiger Imperativ ist, in der Leistung zählt. Viele sprechen von einer Leistungsgesellschaft, einer Erlebnisgesellschaft, einer Konsumgesellschaft. Das sind ja alles Merkmale, die in früher Neuzeit, im Mittelalter, in Antike einfach anders waren. Eine Öffentlichkeit, die es so nicht gegeben hat, die wir in der Moderne haben. Ja, ich würde gern mit euch darüber mal ins Gespräch kommen. Was heißt es heute, spirituell zu sein? Und jetzt mit dem Blick aufs Christentum haben wir uns ein Beispiel herausgeholt. Viele Menschen und viele jüngere Menschen heute wählen Thésée als ein Modell, wie sie heute spirituell sein können. Thésée, Gebete gibt es aller Orten. Viele Menschen fahren nach Thésée. Es gibt die großen Thésée-Jugendtreffen. Das ist keine Eintagsfliege. Das ist seit der Gründung von Thésée, ich glaube, irgendwann Ende der 40er Jahre, in diesem kleinen burgundischen Dörfchen, wirklich eine große weltweite spirituelle Bewegung geworden. Vielleicht ist es ein Beispiel für diese Frage, wie geht das, heute spirituell zu sein? Was denkt ihr?
Ich glaube, die Hochzeit von Thésée ist schon ein bisschen vorbei, oder? Also es klang jetzt gerade bei dir so, als wäre das so. Also es ist natürlich eine Erfolgsgeschichte über sehr lange Zeit. Ich glaube auch seit Anfang der 40er Jahre. Aber dennoch, ich glaube, so die Hauptzeit von Thésée ist eigentlich vorbei.
Woran machst du das fest, liebe Elisabeth?
Ja, also ist es wirklich so, dass es noch so lebendig ist, dass Jugendgruppen da hinfahren und das als Weg?
Wann warst du das letzte Mal dort?
Ja, vor 20 Jahren wahrscheinlich. Ja, okay, gut. Aha. Ich finde es gut, das als Beispiel zu nehmen auf jeden Fall. Nur ich dachte, das als Beispiel uns anzuschauen, was war daran neu und was hat dazu geführt, dass es wirklich was war oder ist, was langfristig trägt.
Ich habe jetzt nicht die Zahlen, aber was ich sagen will ist, ich glaube, das ist ein christlich-religiöses spirituelles Modell, das auch heute noch funktioniert. So.
Was immer noch funktioniert, ja. Okay,
also
genau.
Es gibt auch heute die Thésée-Gebete und die Thésée-Gruppen. Das funktioniert und das wird nachgefragt. Also ob es jetzt mal einen Peak in den Mitte der 80er, als Frère Roger in seiner Hochblüte war, gegeben hat, aber...
Der Gründer, ja. Frère Roger Schütz.
Roger Schütz, ja, das...
Der Gründer vom Ganzen.
Der Gründer von Thésée, Schweizer, ne? Mhm. Aus dem Genfischen, kommend, der bewegt war durch die Kriegserfahrung auch, der auch gespürt hat, es braucht nach den Schrecken des Krieges auch der geistlichen Orientierungslosigkeit, auch der Erfahrung tiefer Versöhnungslosigkeit und Unfrieden, braucht es irgendwie einen Impuls, der neu ist. Und dann ist er da ins Burgundische gegangen und hat dieses Dorf, diese geistliche Gemeinschaft gegründet, Thésée. Also Frère Roger, genau, nur um das einmal gesagt zu haben.
Gut, das Dorf gab es ja, das ist direkt neben Cluny, wo fast alle Touristen und Touristinnen einmal vorbeikommen, aber das Dorf Thésée. Ich bin eben Frère Roger Schütz einige Mal begegnet und im Unterschied zu anderen Begegnungen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, hat mich das sehr mitgenommen, positiv. Das war ein ganz fantastischer Mensch, weil der so einfach war und ganz normal. Und was ich glaube, was auch dazu beigetragen hat, dass es nachher weiterging, denn ich war jetzt auch seit einigen Jahren nicht mehr da unten, aber das geht schon weiter. Das ist faszinierend, dass es weiter funktioniert. Also ich als Theologe frage mich, warum, was machen die richtig, dass das da weitergeht und überall sonst sind die Kirchen leer? Und ich glaube, eine Hauptantwort lautet, die sind immer noch genauso einfach wie dieser Frère Roger Schütz, der liegt in einem Grab, das ist genauso groß wie die anderen Gräber, nämlich 1,50 Meter auf 60 Zentimeter. Da gibt es keinen Heiligenkult wie an anderen Orten. Das ist meines Erachtens das Kernelement. Ich bin ja selbst ein bisschen angefressen, wie ihr merkt, von dieser Bewegung. Das gefällt mir.
Es hat positiv angefressen, ne?
Der wurde ermordet. Das ist ja auch eine Verrücktheit. Aber daraus wurde auch kein Kult gemacht, sondern es ist halt passiert. Das war ein kranker Mensch. Das wurde dann auch damit umgegangen, dass daraus kein Heiligenkult gemacht wurde, kein Märtyrerkult und so, sondern es blieb so einfach, wie es war. Für mich ist das ein ganz wichtiger Schlüssel als Antwort darauf, warum das weiter funktioniert. Aber vielleicht täusche ich mich ja.
Aber das war auf jeden Fall auch das, was mich am meisten eigentlich überrascht hat, als ich da das erste Mal war. Ich bin da spontan mit meinem Bruder hingefahren und war überrascht, wie einfach das ganze Setting da auch ist. Also da diese Wiese, wo man zeltet, also so habe ich es in Erinnerung, und ein paar Hütten und dann natürlich diese Kirche. Aber es ist relativ klein, so vom äußeren Eindruck zumindest. Also Einfachheit ist wirklich was, was da spürbar ist, ja.
Und die Straßen sind bis heute nicht geteert.
Genau, ja.
Das heißt, wenn es regnet, sind alle versifft und die Zelte sind versifft und der Gottesdienstraum ist schmutzig.
Man sitzt auf dem Boden.
Es ist genauso geblieben, wie es immer war. Ja, ich meine, Spiritualität heißt ja, begeistert zu sein von etwas. Und warum Menschen begeistert sind von dem, was sie da erleben. Also eine mir nahestehende Person hat das so erlebt. Das war meine erste Woche ohne Handy in meinem Leben. Also eine Jugendliche. Meine erste Woche ohne Handy und dann bin ich Leuten begegnet aus Polen, aus Tschechien, aus Spanien, aus Kolumbien. Also das sind so zwei Elemente, die für junge Leute, da bin ich sicher, eine große Rolle spielen, warum das toll ist, weil es einmal anders ist. Ich war freiwillig ohne Handy, das gibt es ja heute gar nicht mehr, keine halbe
sagen,
Stunde
keine,
mehr.
Man legt da doch nicht sein Handy ab, oder doch?
Das schaltest ist so? Du aus, das ist das Ethos so. Dort, das lässt du weg. Und lernst die Leute eben vor Ort kennen, die ja auch schon da sind. Die brauchst du ja gar nicht online kennenzulernen, sondern die sind ja auch da. Und die kommen aus allen Ländern der Welt, vor allem aus Europa. Und dann in irgendeinem Kauderwelsch, meistens ein bisschen gebrochenem Englisch oder ein bisschen Französisch. Das hat noch was Pfingstliches, wegen der Sprachen auch, weil die Leute, das sind ja junge Leute, die mit ihrem Schulfranzösisch oder Schulenglisch dann kommen aus Deutschland oder Polen. Aber die verstehen sich dann irgendwie da. Ich bin ziemlich begeistert, wie ihr merkt.
Ich würde, glaube ich, noch etwas zum Begriff der Einfachkeit und vielleicht auch zu der Verständigung hinzulegen wollen. Also was mich an Thésée am meisten wirklich überzeugt, ist auch die ökumenische Ausrichtung. Also das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. In Thésée ist dieser Anspruch, dass Menschen, die nicht nur getaufte Menschen, sondern eigentlich alle Menschen überhaupt irgendwie in einer Form Anschluss finden können an das, was geschieht. Und insbesondere eben, dass Menschen aller Konfessionen, aller christlichen Konfessionen Heimat finden können. Und meine Vermutung ist, dass ihnen das gelingt, weil eben auch diese Vielfalt in einer Einfachheit gelebt wird. Also ein Thésée-Gebet, darüber haben wir noch nicht gesprochen, hat auch eine sehr einfache Struktur. Es gibt viel Stille, viele ruhige Lieder. Und ich glaube, darin wird irgendwie Vielfalt einfach gelebt, weil man sehr einfach Anschluss daran findet. Und es gibt nicht tausend Dinge, wo man sich überlegen muss, glaube ich das jetzt, glaube ich das jetzt nicht, stimmt das jetzt für mich, stimmt das jetzt nicht, kann ich da mitgehen oder nicht, sondern es ist so, man ist auch auf sich selber zurückgeworfen und trotzdem in der Gemeinschaft. Also das hatten wir ja auch schon bei Theresa, so dieses Selbstsein, aber dennoch in andere eingebunden sein. Und das ist zumindest etwas, was ich mit Thésée-Gebeten sehr stark verbinde, dass ich zu mir selber komme, ohne den Kontakt mit den anderen zu verlieren. Und
genau.
Das überzeugt mich.
Also das Verbindende ist das gemeinsam menschlich Geteilte. Darüber stiftet sich Gemeinschaft. Mhm. Und dann gibt's quasi nicht so den konfessionellen Bekenntniszwang, dass man das Gemeinsame, dass man sozusagen die Identität, die religiöse so sehr festmacht an den Merkmalen, den dogmatischen oder den rituellen Merkmalen der eigenen konfessionellen Tradition, sondern die Identitätsstiftung ist das menschlich gemeinsam Geteilte. Und die Einfachheit macht es wahrscheinlich leichter, den Blick darauf richten zu können. Das einfache Leben erleichtert es zu sehen, macht den Blick frei für
das Verbindende.
Für das Verbindende.
Das, was allen gemeinsam ist.
Beeindruckend ist ja auch jetzt die Brüdergemeinschaft dort. Also die hatte 40 Jahre lang oder 50 den Frère Roger als Gründer und Leiter. Der ist dann 2007 oder wann?
Meine, so um den Dreh.
Tode gekommen. Und dann gab es Alois Löser, einen deutschen Katholiken. Also Frère Roger war reformierter Christ aus der reformierten Tradition. Alois Löser, Katholik. Von der Nationalität Deutscher her. Und jetzt gibt es gerade den dritten Leiter, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, einen britischen Anglikaner, Matthew Lamb oder so. Es ist das Ökumenische, das Einfache, das gemeinsame Leben. Übrigens Brücke zur frühen Neuzeit. Da gab es ja auch an der niederrheinischen Devotio Moderna genau denselben Impuls, die Laienspiritualität der frühen Neuzeit. Ganz wichtiger Aufbruchsimpuls. Hätten wir auch noch drüber reden können, ja, hat sich aus den Gemeinschaften des gemeinsamen Lebens gebildet. Also wo auch Laien das Alltagsleben einer neu entstehenden bürgerlichen Gesellschaft unter religiösen Vorzeichen versucht haben, gemeinsam zu teilen, Alltag zusammen zu bestehen und sich gar nicht so abzusondern, also gemeinsames Leben.
Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Musik, oder? Ich glaube, das muss man jetzt mal erwähnen, also was auch ganz stark Verbindendes hat. Also ich glaube, viele Menschen, die sonst nicht viel wissen über TC, kennen zumindest die Lieder und die Musik. Und das ist ja auch eine ganz neue Form, glaube ich, die sich da gefunden hat. Und auch wieder, also eben nichts Katholisches, nichts Reformiertes oder Sonstiges, sondern eine eigene Form der Musik.
Und auch in einer gewissen Einfachheit, das muss man auch auf den Tisch legen. Also die Lieder sind in der Regel zweizeilig, vielleicht maximal vierzeilig, haben in der Regel ein, zwei Sätze, die sehr stark an Aussagekraft sind und die werden wiederholt und teilweise minutenlang. Also es geht auch gar nicht so darum, dass ein Lied eine ganze Geschichte erzählen muss mit Worten, sondern die Geschichte muss eigentlich bei jedem Einzelnen passieren, in der Wiederholung der einfachen Phrasen so.
Vielleicht ist das Prinzip, wie TC funktioniert, jetzt spirituell, geistlich, folgendes. Es wird über die Spiritualität selbst nur ein Rahmen gesetzt, um persönliche Prozesse möglich zu machen. Also zusammenkommen in TC oder in TC-Gruppen, einfache Lieder, konfessionsübergreifend. Das ist der gesetzte Rahmen. Man muss kein dogmatisches Bekenntnis über Abendmahlverständnis oder anderes machen. Man muss auch nicht seine Lebensform sagen, in unserer Religion gibt es keine Schwulenehe oder ist Homosexualität verurteilt. Das alles wird nicht verlangt, ja, in ethisch-moralischen Fragen, sondern wenige gemeinsam Verbindende. Und damit wird ermöglicht, dass sich Türen im eigenen Selbst öffnen und Prozesse ausgelöst werden, religiöser Natur, spiritueller Natur.
Und gleichzeitig aber eben auch Gemeinschaft möglich ist. Also das finde ich schon ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe auch gelesen, dass Roger Schütz zum Beispiel hat sich in dieser Gründungszeit dezidiert zum Beispiel um deutsche Kriegsgefangene gekümmert. Also es war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also in die Gründung von TC ist auch so etwas wie Völkerverständigung, Einigung, Frieden angelegt. Und das zieht sich bis heute fort. Also es geht wirklich auch darum, dass sich Menschen begegnen und dass diese Begegnung Gemeinschaft schafft und dass es da immer darum geht, auch Frieden herzustellen.
Aber auch Frieden ist ein ganz wesentlicher Aspekt,
und mir scheint,
den ich noch ergänzen wollte. Auch Frieden als Konzept, als Idee. Das ist ja auch Menschen, Familie betreffend oder sogar noch Ökologie mit umfassend denkbar und wird auch so gedacht.
Ja. Frieden und Versöhnung, ja.
Und ich merke auch gerade jetzt, währenddem wir hier sprechen, dass ich mir total wünschen würde, dass TC auch in unsere Welt, die wir heute haben, so sprechen kann. Ich glaube, es ist genau das, was wir eigentlich bräuchten, so diese Brücken, diese Brücken, die gebaut werden zwischen unterschiedlichen Lagern. Und
ich würde da gerne nochmal mein Schwärmen fortsetzen. Da beim letzten Mal, wo ich dort nur en passant einen Tag lang war in TC, da war das klar. Es gibt einfach so ein zurückgeworfen werden auf das Elementare. Also es regnet und meine Sachen sind nass und ich habe ein Zelt. Was mache ich? Und dann gibt es so Plastikgeschirr, das aber immer wieder abgewaschen wird. Und dann gibt es halt so einen Riesentöpfe, da kriege ich dann einen Schlag. Also Elementares. Wo sind die Toiletten hier? Und es gibt kein 5-Stern und es gibt kein 5- und 4- und 3-Stern-Hotel, sondern es gibt überhaupt kein Hotel. Und vielleicht auch noch sehr wichtig und nicht nur symbolisch wichtig ist, wenn die Ordensleute dann die Brüder einziehen zum Gottesdienst, dreimal am Tag, oder ich weiß nicht genau, wie das jetzt geregelt ist, so genau weiß ich es nicht, dann sitzen sie in den Leuten drin. Also die haben kein Chorgestühl da vorne aus Holz geschnitzt von irgendwelchen Künstlern, sondern sie sitzen auf dem Boden mit allen anderen zusammen, und zwar heute noch wie vor 50 Jahren. Und dann werde ich eben als Mensch zurückgeworfen auf das, was unbedingt nötig ist, damit ich den nächsten Tag erreiche. Und das verbindet uns Menschen alle.
Ich wusste das wirklich nicht mit dem Handy, aber das passt natürlich auch total gut dazu. Aber dass man auch das ablegt.
Es gibt noch ein Element, das wir auch schon in unseren vorhergehenden Gesprächen hatten. Das ist das Element der Begleitung. Also wenn ich jemanden haben möchte zum Reden, dann finde ich diese Person. Traditionellerweise heißt der geistlicher Begleiter. Der kann aber auch einfach ein Freund oder jedenfalls jemand sein, der sich auseinandersetzt mit Spiritualität und mit dem, was da gelebt wird. Nicht irgendein Peer, nicht ein Freund, der auch dort ist, sondern jemand, der von der Gemeinschaft ansprechbar ist. Das in verschiedensten Sprachen. Und das wird auch genutzt. Und das ist ja faszinierend. Das ist erstaunlich, dass es in dieser säkularisierten Welt plötzlich dann doch wieder alles funktioniert, als wäre alles, hätte sich gar nicht verändert.
Dieses Gemeinsame und Gemeinschaftliche bezieht sich, finde ich, auch über die unterschiedlichen Generationen, die in TC ohne jedes Problem zusammenkommen. Ja. Ich kann mich total gut erinnern, mein erstes Mal in TC, das war 1981, da war ich 9 Jahre alt. Da gab es von unserer Pfarrgemeinde eine Fahrt dahin, eigentlich so eine Jugendfahrt, so eine Jugendgruppe. Aber meine Eltern waren als Begleiter mit dem Kaplan dabei, und mein Bruder, meine kleine Schwester und ich waren auch dabei. Wir haben in einem Rundzelt geschlafen mit den Jugendlichen. Allein schon in dieser Reisegruppe hat sich auf dem Weg dahin, ich kann mich noch an die Autofahrt dahin erinnern, in Privat-PKWs, da die älteren Jugendlichen sind schon selber gefahren und so, da hat sich schon die Generationenhierarchie ein bisschen aufgelöst. Und ich habe gemerkt, wie ich als 9-Jähriger, mein Bruder 7, wie wir mehr und mehr zu gleichen Mitgliedern dieser Gruppe wurden. Und in TC erst recht. Bis heute prägend für mich die Erinnerung an die Gebetszeiten in der Hauptkirche da in TC. Und da gab es damals noch die, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, die Möglichkeit oder die Angewohnheit, dass Kinder um Frère Roger damals, also jetzt nicht mehr um Frère Roger, aber um die Brüder herum sich setzen durften. Und ich kann mich erinnern, dass Frère Roger immer einige Kinder an seinen Händen auch hatte, beim Einzug, beim Auszug. Und ja, ich gebe es zu, auch ich war irgendwann mal an Frère Rogers Hand und bin da mit ihm, nicht an den ersten 1-2 Tagen, aber irgendwann dann, nachdem auch diese ganze Atmosphäre mich als 9-Jährigen total eingenommen hatte und nicht kleiner, sondern größer gemacht hat. Ich habe mich da als 9-Jähriger als ein ganz legitimes Mitglied dieser spirituellen Gemeinschaft in dieser Woche auf dem Hügel von TC gefühlt und bin dann an der Hand von Frère Roger da, so am Anfang noch ein bisschen genierend, dann aber nicht mehr, sondern das war eben ganz normal, mit ihm da gegangen und die Lieder gesungen. Und wenn ihr von Gemeinschaft redet, merke ich, wir bilden eine Gemeinschaft, bezieht sich eben auch auf die Generationengemeinschaft. Ob jemand im Alltagsleben auf irgendeiner Hierarchiestufe ist oder ob er geweiht oder ungeweiht ist, ob er viel Lebenserfahrung hat oder vielleicht weniger, spielt dann in TC keine Rolle, sondern das sind alles Menschen mit ihren Wünschen, Nöten, Sehnsüchten und Schmerzen, die zusammenkommen und gemeinsam bei anderen, mit anderen vor Gott Unterstützung und Heimat suchen. Vielleicht kann man so sagen. Und dafür ist da ein Ort, da ist man immer zurecht dort und immer ist man ganz legitim dort. Egal in welchem Alter, egal welchen Geschlecht ist, egal welcher Orientierung oder welchen Status man sonst so bekleidet. Und das ist was, ja, das ist was Revolutionäres, wenn wir unsere Welt uns anschauen mit ihren ganzen Einordnungen und Hierarchien.
Ich würde gerne nochmal auf deine Anfangsfrage zurückkommen, Daniel. Du hast zu Beginn gefragt, warum funktioniert TC? Und wir haben jetzt ganz viele Dinge zusammengetragen, die unseres Erachtens da gut funktionieren, in Anführungszeichen. Trotzdem nochmal die Frage, was meinen wir genau mit was funktioniert? Also was heißt das, eine spirituelle Praxis oder eine Gemeinschaft, die ein spirituelles Angebot bietet, funktioniert. Also geht es darum, ob da weiterhin Menschen hingehen? Geht es darum, dass Menschen sich da selber finden? Also was ist das in Anführungszeichen Erfolgskriterium? Was würden wir sagen?
Ich muss noch schnell loswerden. Neben Tessé ist Cluny. Und Cluny, also vielleicht 5 Kilometer entfernt, da war im Mittelalter die größte Kirche der Menschheit. Das ist so ein richtiger Kontrast. Die ist abgerissen, die ist nicht mehr da. Aber das ist schon faszinierend. Noemi, deine Frage. Also ich denke die ganze Zeit, weil ich das sehr gerne mag, jedenfalls im YouTube, gucke ich gerne Laura Pausini-Konzerte. 50.000, 70.000 Menschen singen zusammen mit ihr. Das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ja, aber was natürlich der Unterschied ist, da geht es um Laura Pausini und in Tessé geht es um, sagen wir mal, ein religiöses Anliegen und ich glaube, dass das ist, was in Tessé funktioniert. Ja, da ist kein Personenkult, es geht nicht um eine Person. Ja, deswegen bin ich gerne Christ, wenn ich das, es geht eben nicht um Donald Trump und es geht auch nicht um Ayatollah so und so, sondern es geht um das, was christlich im Zentrum steht. Um eine religiöse Idee, um Gott. Und das ist denen gelungen. Oder das gelingt ihnen. Und deswegen sage ich, das funktioniert. Weil mir das wichtig ist, weil diese Stelle sonst gerne ausgefüllt wird durch allerhand andere Scharlatane, die ich gerade versucht habe anzudeuten zu nennen. Und das ist meines Erachtens wesentlich dafür, dass ich mich nicht wohlfühle, sondern denke, da ist etwas gelungen.
Ja. Ich finde, das Wort gelingen passt mir, glaube ich, in diesem Kontext dann noch besser, also funktionieren. Das ist für mich, verweist das so auf eine Art Leistung oder auf ein Erfolgskriterium. Und gelingen finde ich ein schönes Wort. Also damit kann ich noch besser anknüpfen. Und auch gerade dieser Gedanke, etwas ins Zentrum zu rücken. Und dieses Etwas ist nicht ein Etwas, sondern ist eben Gott, wie du gerade richtig sagst.
Ansonsten glaube ich, dass es gelingt, eben ein Ort zu sein, an dem die Einsamkeit überwunden wird. Einsamkeit ist ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft. Vereinsamung auch von jungen Menschen. Und das gelingt da. Oder Leute kommen zusammen, die sonst nie zusammenkommen. Das gelingt alles Mögliche auch bei einem Festival oder bei einem Konzert. Aber darüber hinaus ist das noch das, was ich sagen würde, ist spirituell eine Besonderheit. Weil es gibt heute, Daniel, du hast es gerade, so viele Spiritualitäten wie Menschen nahezu. Es sind ganz viele Menschen auf der spirituellen Suche heute, aber eben alleine oft.
Und es geht natürlich ganz stark um Erfahrung, ne? Also man muss da hinfahren. Es ist auch so ein bisschen, es gibt diesen Ort, da muss man, also da fährt man hin und erfährt das dann dort. Also natürlich gibt es auch Tessé-Gottesdienste auf der ganzen Welt, aber trotzdem, also eigentlich, wenn man das erfahren will, dann fährt man dorthin. Und aber eine Lehre gibt es ja nicht, oder? Also oder habe ich da was verpasst? Also eine Lehre oder Vorträge oder gibt es auch nicht, oder?
Es gibt
Vorträge?
Eine Lehre mit 2 E.
Ja, ja, aber
die ist wunderbar.
Aber es gibt keine Lehre, theologische Lehre oder?
Die Lehre ist, dass sich gemeinsam und mit den anderen beschäftigen. Also wenn du dich in Tessé anmeldest und eine Woche bist zum Beispiel, dann wird schon geguckt, dass du ihn auch dich triffst mit den anderen. Du wirst eingeteilt auch in eine Gruppe oder eine Gemeinschaft, ja, mit denen du dich nach Sprachzirkeln auch, sodass du dich ausdrücken kannst, dass du gemeinsam mit anderen über das, was dich bewegt, vor dem Horizont des Glaubens und was ist der Glaube, wie kann ich dazu irgendwie in einem Verhältnis sein, darüber dich austauscht. Das ist die Lehre, könnte man sagen.
Ein Antifundamentalismus, genau. Das wollte ich mit den 2 E sagen. Da ist niemand, der die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat und das ist sehr erholsam in einer Welt, wo es so viele von denen gibt.
Jetzt könnte man ja neben Tessé nochmal so eine andere Familie von Spiritualitäten legen, die auch heute gelingen oder funktionieren. Also viele Menschen, gerade Jüngere, sind heute angezogen so von Angeboten aus dem charismatischen, neokarismatischen Bereich in unterschiedlichster Gestalt. In der katholischen Kirche gibt es auch die charismatische Gemeindeerneuerung. Aber das gibt es in allen Konfessionsfamilien, also Gruppen, die über den geistbewegten Ausdruck, wenn man Charisma jetzt übersetzen wollte, einen Glaubensausdruck praktizieren. Also Lobpreisgebete. Lobpreis, ja, ist ein ganz großes Stichwort. Unter dem Namen werden heute ganz viele Gebetsgruppen, religiöse Gruppen angeboten, bilden sich und ziehen viele, gerade jüngere Menschen an. Und der Schwerpunkt da ist eher der sehr emotionale Ausdruck der Befindlichkeit, des Gefühls, des Glaubensgefühls. Und das scheint auch zu funktionieren. Aber ganz anders als Taizé. Taizé ist ja eher ein kontemplatives Singen, ein iteratives, also auf Wiederholung, auf dem Prinzip Wiederholung. Ich meditiere etwas so im Gesang. Also der charismatische Ausdruck ist eher expressiv, sehr expressiv, nicht meditativ. Vielleicht gibt es Brücken zwischen beiden. Vielleicht sind es gar nicht so Gegensätze, aber das ist auch etwas, was heute spirituell, christlich-spirituell funktioniert, in Anführungszeichen gesprochen.
Und du meinst mit funktionieren jetzt in diesem Kontext, dass das Menschen anspricht und dass Menschen da eine Antwort auf ihr spirituelles Suchen finden.
Genau. So. Ich sagte es vor dem Hintergrund, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es niemals sozusagen die reine Spiritualität gibt, den reinen Glaubensausdruck, sondern Formen des Glaubensausdrucks sind immer zu erklären und bilden sich immer nur in Korrespondenz, in Interaktion mit der Lage ihrer Zeit, also mit der kulturellen, mentalen, vielleicht auch sozioökonomischen Lage ihrer Zeit. Also Spiritualitäten sind angewiesen auf auch ein Vokabular, auf Ausdrucksformen, vielleicht auch in Absetzung von ihrer Zeit. So. Und da ist doch jetzt interessant, warum, ich meine, mit Taizé haben wir es gerade schon ein bisschen erschlossen, die Kriegserfahrung, die Suche nach dem, was Menschen verbindet. 1948 haben sich auf politischer Ebene die Nationen zusammengetan, die UNO gegründet und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Das hat auch was Spirituelles, ja. Also Vertreter China, Marokko und die westlichen Länder mit völlig unterschiedlichen weltanschaulichen Hintergründen konnten sich einigen auf ein Basisdokument zur Frage, was macht den Menschen und menschenwürdige Existenz aus? So, und dann der Hügel in Burgund. Taizé ist sozusagen die religiös-spirituelle Entsprechung dazu. Ja, was funktioniert? Also was spricht Menschen an? Das ist für mich die Hintergrundfrage, warum funktioniert so Lobpreis, charismatische Erweckungsspiritualität auch so gut heute?
Das ist ja viel polarisierender, oder? Lobpreis und charismatische Erweckungsspiritualität, würde ich jetzt denken. Also meine These wäre jetzt, wir leben in so einer polarisierteren Zeit und deswegen haben auch solche Formen von Spiritualität Erfolg, sage ich jetzt mal, oder finden Anhänger. Aber mir scheint doch Taizé viel anschlussfähiger, viel niederschwelliger. Also ist ja auch mittlerweile in ganz normale Gottesdienste integriert und in Liederbücher, die in jeder Kirche ausliegen. Ich selber würde jetzt beim Lobpreis nicht so mitmachen oder zu so einer Lobpreisveranstaltung gehen oder hätte dann ein gewisses Befremden, ganz anders bei Taizé-Liedern. Also das ist für mich völlig normal. So. Jetzt habe ich gerade gedacht, genau, das passt vielleicht zu unserer Zeit, sich da noch mehr zu exponieren und expressiv zu zeigen, dass man Christ oder Christin ist.
Expressivität hat was mit sich zeigen zu tun, mit Position beziehen. Vielleicht auch ein bisschen sehr bewusst, ostentativ würde man sagen, also so ganz gewollt und bewusst. Und vielleicht erfüllt das ja auch ein notwendiges Bedürfnis der Zeit für viele Menschen. Also dass unsere kulturelle Lage so diffus ist, so viel Entscheidungslasten auch auf jeden Einzelnen auflegt, dass man froh ist, wenn man sich an einer Stelle mal entscheiden kann und positionieren kann. Könnte ein Momentum sein. Ich bin selbst am Suchen so.
Ich kenne diese charismatische Bewegung zu wenig. Also ich kenne sie von innen überhaupt nicht. Darum fällt es mir jetzt schwer, dazu was zu sagen. Aber was ich jetzt assoziiert habe, war kürzlich in Bern, mitten in der Stadt, an der Heiliggeistkirche, stand so ein Stand mit Bibelbegeisterten. Also da hat ein englischsprachiger Bibelbegeisterter erklärt, was es für ihn bedeutet, die Bibel gefunden zu haben. Und der wurde dann übersetzt ins Berndeutsche, alles über Mikrofon, so laut, dass der ganze Bahnhofsplatz erfüllt war davon. Und das hat mich sehr skeptisch gestimmt, weil ich 5 Jahre lang die Bibel eingehend studiert habe. Und weil ich weiß, dass ich in der Bibel auf die meisten Fragen keine Antwort finde. Darum hat mich das sehr skeptisch gemacht. Da würde ich jetzt mich nie anschließen. Also man hat auch gratis Bibeln geschenkt bekommen und so weiter. Und da war ich von vornherein skeptisch und habe gedacht, wenn ihr mal nicht auf dem Holzweg seid. Ne? Und so geht es mir mit Bewegungen, die etwas versprechen, was sie gar nicht einhalten können, wenn sie es dann tun. Wenn sie es nicht tun, glaube ich, dann gibt es wahrscheinlich, ohne dass ich das jetzt kennen würde, viele Parallelen zu Taizé. Also man findet Gemeinschaft, man lobt Gott. Das heißt also, das ist eine Wiederentdeckung des ja, Geschenkten. Wir sind ja geschenkte Wesen. Wir haben uns nicht selbst kreiert. Wir verdanken uns und diesen Dank ausdrücken zu können. Ich bin ja ganz bei den Grundlagen unterwegs. Ja? Wo kann ich das tun? Ja, und da glaube ich, ob ich das jetzt in dieser oder jener Form tue, ob ich so singe oder so bete oder schweige oder wegen mir auf Lateinisch einen tridentinischen Gottesdienst feiere, das ist mir auch egal. Wenn ich glücklich werde dabei, dann soll auch das möglich sein. Nur wenn das dann natürlich gepaart ist mit dem Wahrheitsanspruch und nur bei uns ist es richtig und was die anderen machen, ist alles falsch, dann wende ich mich gerne ab und denke, ja, geh du mal da weiter deinen Weg.
Ich glaube, das ist das entscheidende Kriterium. Es gibt Dokumente der katholischen Kirche, die offiziell anerkennt, dass auch die charismatische Weise des Glaubensausdrucks eine eigene und wertvolle Sprache des Glaubensausdrucks ist und dazu gehört so. Ja? Und das gehört in der ganzen Christentumsgeschichte, das Pfingstliche bis zur Zungenrede hin, ja, gehört immer auch legitim zur Vielfalt des Glaubensausdrucks. So, die Frage ist, wo wird es exklusiv? Wo wird es exklusiv? Auch da habe ich eine persönliche Prägung. Ich bin als Kind mal mitgenommen worden zu einem Treffen der katholischen charismatischen Gemeindeerneuerung in meinem Bistum, wo ich da gelebt habe, und habe dann dort so den Ton aufgenommen und der hat mich abgeschreckt, des Exklusiven. Also erst hier, erst bei uns, erst wenn du dich hierauf einlässt, wirst du eigentlich Christ. Und kannst du überhaupt nur zur Wahrheit finden? Habe ich sehr schmerzhaft, fast körperlich schmerzhaft empfunden und hat bei mir auch eine große Aversion begründet, die über vielleicht sogar Jahrzehnte gewirkt hat gegenüber allen Arten von charismatischen Formen, bis ich mehr und mehr auch gelernt habe, dass charismatisch nicht gleich charismatisch ist, sondern dass es eben auch die Gruppen und Weisen und Formen gibt, die pluralitätsfähig sind, die offen sind, die sagen, wir so, ihr so und zusammen sind wir der Wahrheit auf der Spur. Ja? So wie Menschen vielfältig sind, gibt es unterschiedliche Art und Weisen, dem einen Wort gerecht werden zu können.
Ich möchte gerne noch einen ganz anderen Punkt dazulegen, wenn wir jetzt über TC und auch charismatische Gemeinschaften sprechen. Für mich gibt es einen Punkt, der dabei, glaube ich, ganz zentral ist und wo ich auch in beiden Antworten auf die heutige Zeit etwas total Wertvolles sehe. Und zwar scheint es mir heute nicht mehr besonders selbstverständlich zu sein, Glauben überhaupt erleben zu können. Also überhaupt eine betende, feiernde, lobpreisende Gemeinschaft zu erleben und überhaupt sich irgendwie eingeschrieben zu wissen in einen größeren Kontext, ja, in eine glaubende Gemeinschaft überhaupt. Und ich glaube, dass Orte wie TC, aber auch Orte, die charismatisch geprägt sind, dass die ein solches Erleben überhaupt ermöglichen. Also ich stelle mir häufig die Frage für meine eigenen Kinder zum Beispiel, wo, an welchen Orten erleben sie sich überhaupt noch Teil einer glaubenden und betenden Gemeinschaft und wie müsste diese Gemeinschaft sein, damit sie sich angesprochen fühlen, damit sie zu sich selber, aber auch zu Gott finden. Und da sehe ich in beiden Traditionssträngen, die wir jetzt so ganz kurz angepiekst haben, sehe ich einfach große Stärken. Und da denke ich auch, dass unsere lokalen Kirchen viel lernen können und das wahrscheinlich auch schon getan haben natürlich. Also TC und auch Elemente einer charismatischen Tradition haben natürlich Einfluss gefunden in unsere Pfarreien, in unsere kirchlichen Gemeinschaften. Und das scheint mir total wichtig und richtig zu sein.
Wenn das nicht ein gutes Schlusswort ist, Noemi. Also wir haben ja jetzt viel zusammengetragen und alles war nur beispielhaft und im Ausschnitt. Wir könnten noch 3 Folgen machen und vielleicht noch 10 zu unterschiedlichen Spiritualitäten. Was denkst du eigentlich dazu? Wo bist du eigentlich fromm? Was hat dir gefehlt in dem, wie wir uns darüber verständigt haben? Wir haben als Theologinnen und Theologen, die ja auch gläubige Menschen sind, danach einen Weg gefunden zwischen eigener Praxis und dem Nachdenken über viele Praktiken und Praxen ein bisschen Schneisen zu schlagen. Schreib uns, melde dich, wir sind gespannt und viel Spaß.
Tschüss.
Tschüss, ciao.